Es ist Dienstag, der 20. Januar und ich begrüße Sie bei Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Dieses Zitat wird Deutschlands Altkanzler Konrad Adenauer zugeschrieben. Es passt aber auch hervorragend in die aktuelle Zeit. Denn politische Überzeugungen haben heute ungefähr die Haltbarkeit eines Joghurts im Hochsommer. Das zeigt sich besonders gut an Bundeskanzler Friedrich Merz, der viel verspricht und sehr wenig hält. Vor wenigen Tagen hat er nun eine Rede gehalten und darin unter anderem eine Kehrtwende im Verhältnis zu Russland angedeutet. Wollen sich Berlin und Moskau womöglich wieder annähern? Darüber und über die Lage bei den Ukraine-Friedensverhandlungen spreche ich gleich mit dem Journalisten Thomas Fassbender. Derweil hat sich das Verhältnis zwischen der deutschen Bundesregierung und Syrien deutlich verbessert, trotz militant-islamischer Übergangsregierung. Warum der syrische Präsident nun aber spontan seine geplante Reise nach Berlin abgesagt hat und wie die Lage in dem Land derzeit aussieht, erklärt uns heute die Journalistin Leyla Mirzo. In Großbritannien wünscht sich ein großer Teil der Bevölkerung ebenfalls einen politischen Kurswechsel, und das ohne die Altparteien Tories und Labour. Die haben zusätzlich auch noch interne Probleme und die britische Regierung wackelt sowieso. Über die aktuelle Situation berichtet in dieser Ausgabe unsere Großbritannien-Korrespondentin Sabine Beppler-Spahl. Abschließend geht's heute dann wieder zurück in die deutsche Hauptstadt. Einem Journalisten ist es dort gelungen, an die bislang geheimen Corona-Protokolle der Berliner Senatsverwaltung zu gelangen. Beschrieben wird darin ein massiver politischer Irrweg mit Auswirkung auf Millionen Bürger. Die Einzelheiten bespreche ich mit dem Mediziner Dr. Wolfgang Wodak. Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Deutschlands Russlandpolitik war in den vergangenen Jahren vor allem von Konfrontation und Sanktion geprägt. In einer Rede vor der Industrie- und Handelskammer schlug Bundeskanzler Friedrich Merz nun aber vor wenigen Tagen überraschend fast versöhnliche Töne gegenüber Moskau an. Ist das der Anfang einer Kehrtwende? Und was könnte die Regierung zu einem Umdenken bewegt haben? Darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten Thomas Fassbender. Schönen guten Tag.
Hey Joppa, guten Tag.
Herr Fassbender, wir blicken auf den Neujahrsempfang der IHK in Halle an der Saale. Über die Kanzlerrede, da haben viele Medien berichtet, weniger aber über die Stelle, in der es um Russland ging. Was hat er denn da genau gesagt?
Naja, es klang schon so, als würde er einen Schritt realistischer als in der Vergangenheit. Zumindest in dem Sinn, dass er auch die Präsenz eines Russlands in der Zukunft als gegeben hinnimmt, als eine Art europäischer Nachbar, mit dem man sich ins Benehmen setzen muss, ob man will oder nicht. Inwieweit das jetzt dem ostdeutschen Publikum in Halle an der Saale geschuldet war oder einem wirklichen Umdenken, das erschließt sich mir jetzt auch noch. Ich würde mal sagen, wenn man über Kursänderungen spekuliert, muss man vorher einmal sagen, dass insgesamt die europäische Politik nicht nur durch Putin, sondern umso mehr momentan durch Donald Trump aus dem Schritt und aus dem Tritt gebracht wurde. Von Kurs kann eigentlich kaum die Rede sein. Insofern sind wir eher in der Lage, wo unsere Politiker plötzlich anfangen, über alles und nichts nachzudenken.
Friedrich Merz wünscht sich laut eigenen Aussagen die Rückkehr von Frieden und Freiheit nach Europa und auch einen Ausgleich mit Russland. Konnte man diese Ambitionen denn bisher in der Politik der Bundesregierung erkennen?
Nun, die Politik der Bundesregierung und des gesamten Westeuropas war in den letzten 4 Jahren, also seit dem 24. Februar 2022, eigentlich darauf fixiert, den Status quo ante, also die Zustände vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine, mehr oder minder wiederherzustellen, sprich die territoriale Integrität der Ukraine, möglicherweise mit Ausnahme der Krim, möglicherweise ohne Ausnahme der Krim. Also es war Es herrschte durchaus die Stimmung eines möglichen Sieges oder einer möglichen Niederlage der Russen, zumindest hinsichtlich ihrer expansiven Pläne in der Ukraine, vor. Und die Kritik daran ist ja nicht jung, die ist ja nicht erst kürzlich aufgetaucht. Eigentlich schon seit 2024, spätestens 2024, gibt es Stimmen, die den europäischen Politikern Unrealismus und einseitige Fixation auf eine zunehmend aussichtslosere ukrainische Siegesstrategie vorwerfen. Ich glaube, das hat jetzt allmählich gezogen, denn bis zur derzeitigen Krise, die wie gesagt vor allem durch die Irritation im amerikanisch-europäischen Verhältnis ausgelöst wurde, also bis zu dieser derzeitigen Krise hatten die Europäer das Problem eines Gesichtsverlustes, wenn sie plötzlich zugeben, halt ihr Plan A, den sie mit solcher Vehemenz und mit solcher Ambition verfolgt haben, realisiert sich nicht. Vielleicht spürt Merz, dass sich ihm in der gegenwärtigen Chaoslage auch die Möglichkeit bietet, ein paar Kurskorrekturen Richtung Putin vorzunehmen.
Und Sie haben es gerade schon gesagt, einige Beobachter vermuten, Merz habe diese Worte auch nur gewählt, weil die IHK-Veranstaltung im Osten stattfand. Dort ist man ja Russland gegenüber aufgeschlossener. In Sachsen-Anhalt, da wird im September neu gewählt. Sehen die Leute im Osten denn das Verhältnis zu Russland tatsächlich kritischer als im Rest des Landes?
Nun, ich sage immer, wenn man an Ostdeutschland und die Wiedervereinigung denkt, damals sind die neuen Bundesländer der Bundesrepublik beigetreten. Das heißt nicht, dass die neuen Bundesländer dem Westen als solchem beigetreten sind. Wenn ich jetzt Westen als solches sage, meine ich damit das Selbstverständnis und Selbstbewusstsein der Westbindung in den alten Bundesländern, wie es über Jahrzehnte nach dem Krieg gewachsen ist, was eben in der Form in der alten DDR keine Wurzeln hat. Und wir heute in den Ostländern einfach auch ein entspannteres, ich würde schon sagen realistischeres Verhältnis zu beiden Seiten haben. Also im Osten hat man eher das Bewusstsein, naja, hier sind zwei große Imperien, ein ganz großes und ein deutlich weniger großes, Amerika und Russland, am Werke. Die machen ihre imperialen Spiele und wir als Deutsche sollten besser zusehen, wie wir uns zwischen den beiden bewegen, während man im Westen eben von einer ganz klaren Phalanx der deutschen Politik mit der amerikanischen spricht.
Innenpolitisch steht die CDU also auch mit Blick auf die kommenden Wahlen unter Druck. Außenpolitisch gibt's aber auch neue Zerwürfnisse mit den USA, Stichwort Grönland, Stichwort Zölle. Gibt es vielleicht auch deswegen wieder eine vorsichtige verbale Annäherung an Russland?
Na, was tut man in so einer Situation? Wenn man nicht weiter weiß, versucht man sich möglichst viele Optionen offen zu halten. Ich schätze, dass diese rhetorische Öffnung des Bundeskanzlers auch damit zu tun hat, dass er einfach realistisch einschätzt, die Ukraine-Strategie oder die Strategie mit Blick auf Russland wird so nicht aufrechtzuerhalten sein. Möglicherweise haben wir schon in den nächsten Monaten mit einiger Wahrscheinlichkeit im Laufe dieses Jahres einen Waffenstillstand, der maßgeblich von Moskau und Washington vereinbart wurde und den dann letzten Endes wohl jetzt auch die Ukrainer unterstützen werden. Möglicherweise haben wir dann schon ein Wiederaufbauprogramm am Laufen, in das so oder so auf irgendeine Weise auch Russland einbezogen wird. Also der Realismus diktiert eigentlich, dass man sich die Option neuer Gespräche, neuer Kontakte mit Russland offenhalten muss.
Man bekommt ja aktuell auch das Gefühl, die Regierung Trump hegt mehr Sympathien für Moskau als für Brüssel oder Berlin. Wenn sich die USA und Russland annähern, wäre die EU ja vermutlich der große Verlierer. Glauben Sie, dass das also auch nun so im Kanzleramt angekommen ist?
Ja, ich glaube nicht, dass die Amerikaner größere Sympathien für Russland, vor allem nicht für die Regierung unter Wladimir Putin hegen als für Europa. Ich glaube, es ist einfach die Anerkenntnis der Tatsache, dass aus amerikanischer Sicht in Russland pragmatische Machtpolitik betrieben wird, die den eigenen Überzeugungen von Machtpolitik auf eine gewisse Weise näher ist als die europäische, die sehr von normativen Vorstellungen, auch moralischen Vorstellungen ausgeht, die aber aufgrund der Machtverhältnisse derzeit nicht durchzusetzen sind in der Welt. Ich glaube, es ist weniger jetzt eine Sympathie als eine gewisse politisch-kulturelle Fremdheit, die man den Europäern gegenüber spürt.
Einige Kommentatoren vermuten auch, die wiederholte Drohung eines Nuklearschlags seitens russischer Politiker in Richtung Deutschland könnte Merz zu seinem Umdenken, wenn es denn eins ist, bewegt haben. Was halten Sie davon?
Das halte ich für Unsinn. Auch in Russland, praktisch niemand nimmt die nuklearen Drohungen vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Lage ernst. Ganz sicher keine europäischen Politiker. Da würde man wirklich sehr pro-westlich antirussischer Propaganda auf den Leim gehen, wenn man glaubte, dass die Russen ernsthaft mit der nuklearen Option derzeit spielen.
Gerade eben ist eine neue Gesprächsrunde mit Vertretern der Ukraine in den USA zu Ende gegangen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos, da soll die Arbeit dann an einem möglichen Friedensplan weitergehen. Welche Rolle spielt der europäische Westen überhaupt noch im Ukraine-Konflikt?
Ja, gute Frage. Eine Rolle auf jeden Fall als Motivator der ukrainischen Politik. Ich glaube schon, dass die ukrainische Führung ohne die feste, vor allem auch verbale Unterstützung aus Europa den derzeitigen Kurs, der ja ein Kriegskurs ist. Russland fährt einen Kriegskurs und die Ukraine fährt einen Kriegskurs. Der eine als Angreifer, der andere als Verteidiger. Aber beide sind sich auf gewisse Weise einig, dass dieser Krieg fortzuführen ist. Jedenfalls scheiden derzeit noch für beide Parteien andere Optionen aus. Und in dieser Haltung fühlt sich die Ukraine durch Europa bestärkt. Europa hat auch in der jüngeren Vergangenheit für finanzielle Unterstützung gesorgt. Insofern spielt Europa schon eine Rolle, auch als Geldgeber für den künftigen Wiederaufbau. Am Ende der Woche werden die Europäer entscheiden, ob sie möglicherweise die Handelsvereinbarung mit den USA aufheben. Es könnte sehr vieles passieren, in das auch die Europäer eingebunden sind. Denn ganz ohne Waffen, das haben die Europäer in den letzten Tagen gemerkt, ganz ohne Waffen stehen sie auch nicht da.
In seiner Rede in Halle, da musste Friedrich Merz auch erneut eingestehen, dass die wirtschaftliche Lage in Deutschland nicht sonderlich gut ist. Vieles davon ist ja auch durch Russland-Sanktionen entstanden. Könnte vielleicht auch diese schiere Sorge vor einem weiteren Abstieg nun die Bundesregierung, zu einem, ich sag mal, verbreiterten Horizont bewegt haben?
Es kommt alles zusammen, worüber wir jetzt eben schon geredet haben, plus natürlich auch eine nüchterne Betrachtung unserer eigenen wirtschaftlichen Lage. Nach 2 Jahren Rezession haben wir zwar jetzt ein minimales Wachstum hingelegt, aber das ist ja auch nichts, wo man besonders stolz drauf sein kann. Ich glaube schon, dass sich quer durch alle politischen Lager allmählich in Deutschland so ein Bewusstsein einstellt. Also jetzt mal weniger groß den Mund aufmachen, weniger rhetorische Parolen produzieren, sondern sich hinsetzen und überlegen, wie man realistisch zu Erfolgen kommt. Und dass dazu auch das Gespräch mit Russland gehört oder zumindest gehören kann, ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
Abschließend, Herr Fassbender, nun ist Friedrich Merz nur ein Teil der Bundesregierung. Glauben Sie, die mitregierende SPD, die würde bei einer Kehrtwende in der Russlandpolitik überhaupt mitziehen?
Na, es ist ja noch keine Kehrtwende. Also Kehrtwende wäre ja, wenn wir wieder zur deutsch-russischen Freundschaft unter Gerhard Schröder in den Jahren bis 2005, also vor 20 Jahren zurückkehrten. Das sehe ich nicht mal am Horizont. Es ist einfach der Realismus, dass man sich mit allen in der Welt am Ende zusammensetzen muss und einsehen muss, dass man nicht darauf warten kann, bis auf der anderen Seite nur demokratische, gute und liberal gesinnte Menschen und Politiker sitzen, sondern dass die unterschiedlichen Länder auch unterschiedliche politische Strukturen, unterschiedliche Mentalitäten hervorbringen und dass in einer Weltlage, die auf, ich nenne es immer multipolare Welt, Unordnung hinausläuft, also Unordnung betont, dass in dieser Weltlage nur ein pragmatischer Ansatz erfolgversprechend ist und kein idealistisch-moralischer und ideologischer.
Eine Einschätzung war das von dem Journalisten Thomas Fassbender und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Eigentlich sollte Syriens Übergangspräsident Scharaa gestern Deutschlands Kanzler Merz in Berlin treffen. Die Reise wurde jedoch kurzfristig seitens Damaskus abgesagt, aufgrund neuer Kämpfe in dem Land, wie es heißt. Dabei wollte die Bundesregierung eigentlich auch über weitere Abschiebungen nach Syrien beraten. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit der Journalistin Leyla Mirso, ehemalige Chefredakteurin der Jüdischen Rundschau. Schönen guten Tag.
Grüß Gott.
Frau Mirso, eigentlich sollte es laut Friedrich Merz in dieser Woche einen Neustart in den Beziehungen zwischen Syrien und Deutschland geben. Warum ist Ahmed Scharaa nun doch ferngeblieben?
Aufgrund der anhaltenden Kämpfe hat Ahmed al-Scharaa, und ich nenne ihn jetzt konsequent al-Jolani, was er sein Kampfname als HTS und Terroristenanführer war, weil ich ihm das nicht durchgehen lasse. Nur wenn man einen Anzug trägt, dass man dann auf einmal legitimiert wird. Al-Julani hat also seinen Besuch in Berlin kurzfristig abgesagt und das hat meiner Meinung nach der deutschen Regierung ganz sicher einen Rattenschwanz von Blamagen und moralischen Verrenkungen erspart. Wir sind ja von Friedrich Merz und Co. viel gewohnt, was Rückzieher und Wortbrüche angeht. Aber einen Dschihadisten zu empfangen und zu hofieren, das ist wirklich die Spitze des moralischen Verfalls in Berlin. Und von unserem Bundespräsidenten sind wir es eigentlich nicht anders gewohnt. Frank-Walter Steinmeier, der ehemals linke Aktivist im Schloss Bellevue, hat bereits eingängig bewiesen, wie flexibel sein moralisches Rückgrat ist, als er dem Mullah-Regime im Teheran zum 40. Jahrestag der islamischen Machtergreifung im Iran gratuliert hat. Und beide, der Bundeskanzler und der Bundespräsident, haben Al-Julani, der sich ja sogar selbst als Übergangspräsidenten bezeichnet, auch wenn wir alle wissen, dass dem in Zukunft nicht so sein wird. Also die beiden haben offiziell diesen Terroristen als den syrischen Staatspräsidenten tituliert. Ich habe noch nachgesehen, auf der Homepage des Bundespräsidenten steht es auch noch so da, der syrische Staatspräsident. Und es ist nichts anderes als eine Anerkennung eines islamisch-terroristischen Putsches, einer dschihadistischen Machtergreifung und eine Legitimierung dieser Terroristen in Damaskus. Und da kann man nur sagen, pfui Teufel.
Nun ist Herr Al-Julani ja ferngeblieben diesem Treffen oder beziehungsweise es wurde erst einmal verschoben. Mehrere Medien, die verkündeten nun eine Waffenruhe zwischen der syrischen Regierung und den Kurden im Land. Und die USA, die sprachen sogar von einem entscheidenden Wendepunkt für Syrien. Wie lautet denn Ihre Analyse?
Ja, der angekündigte Waffenstillstand zwischen der syrischen Armee und der SDF, also den syrischen demokratischen Kräften, hat wahrscheinlich nicht einmal ein paar Stunden gehalten. Es wird schon wieder gekämpft, aktiv. Und man muss wissen, im Nahen Osten werden Versprechen nur gehalten, wenn sie der eigenen Agenda dienen. Und Al-Julani ist noch lange nicht am Ziel. Er will ganz Syrien unter einer zentralistischen Regierung sehen, nämlich unter seiner Herrschaft. Und solange die Kurden im Nordosten Syriens noch relativ selbstbestimmt leben, sich selbst verwalten, und zwar demokratisch, und sogar wirtschaftlich ohne Damaskus auskommen, werden die Waffen eben nicht ruhen. Zudem haben, oder besser gesagt hatten die Kurden, die Kontrolle über die überlebenswichtige Infrastruktur. Dazu zählt der Tischrin-Staudamm, der größte Staudamm am Euphrat, also eine wichtige Wasserader. Und von diesem Staudamm hängt eben fast die gesamte Wasser- und Stromversorgung des Landes ab, maßgeblich. Dazu zählen natürlich auch die Öl- und Gasfelder, die maßgeblich darüber entscheiden, ob sich ein Regime finanzieren und vor allem auch bereichern kann. Man darf auch nicht das Phosphataufkommen in Syrien vergessen und die Uranvorkommen sogar von rund 40.000 Tonnen. Man sieht also, hier geht es Al-Julani und seinen HTS-Terroristen keineswegs darum, das Land zu einen. Es geht um Bodenschätze. It's the money, stupid.
Was werfen sich denn beide Seiten gegenseitig in dem aktuellen Konflikt und auch bei den Kämpfen vor?
Die sogenannte syrische Armee wirft den vorrangig kurdisch besetzten syrisch-demokratischen Kräften vor, sie hätten ihrerseits Angriffe gestartet, was leider nicht unabhängig überprüft werden kann. Auf der anderen Seite werfen eben die Kurden Al-Julani und seinen Schergen vor, massiv sie anzugreifen und vor allem eine ganz aggressive Landnahme zu betreiben. Es geht eben um Infrastruktur, um sie einzunehmen. Also gibt es Vorwürfe von beiden Seiten, aber es sieht jetzt ganz danach aus, dass die syrische Armee rein waffentechnisch und vor allem zahlenmäßig überlegen ist und sie wird Fakten schaffen. Die Kurden haben sich jetzt östlich des Euphrat zurückgezogen. Ob sich Al-Julani damit erstmal zufrieden geben wird, wird sich noch zeigen. Aber ich denke, dass auf lange Sicht sich Al-Julani auch das relativ autonome Kurdengebiet holen und einverleiben wird.
Die Kurden sind die größte Minderheit in Syrien. Während der Regierungszeit von Präsident Assad wurden sie immer wieder diskriminiert. Hat sich diese Lage denn geändert?
de facto werden Minderheiten wie eben die Kurden, die Drusen, die Alawiten, wie wir es auch in den letzten Monaten seit der Machtergreifung al-Julanis mitbekommen haben, systematisch verfolgt, inhaftiert und sogar massakriert. Wir erinnern uns eben an das brutale Massaker der Drusen und auch der Alawiten. Und jetzt geht man gegen die Kurden massiv vor in Aleppo und im Nordosten Syriens. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, und das ist für mich nichts wert, die Lippenbekenntnisse bzw. Versprechen al-Julanis, die Kurden gleichzustellen, sogar Kurdisch neben Arabisch als Amtssprache einzuführen oder sogar das höchste kurdische Fest, Nehruz, ist das Neujahrsfest zu Frühlingsanfang immer als Staatsfeiertag auszurufen. Das sind alles Lippenbekenntnisse auf dem Papier. Was zählt, ist tatsächlich, welche Freiheiten die Menschen tatsächlich haben und vor allem, welche demokratische Entscheidungsfreiheit sie haben.
Welchen Einfluss hat denn die syrische Übergangsregierung, ich nenne sie mal so, derzeit überhaupt über das syrische Staatsgebiet? Neben kurdischen Gruppierungen gibt es ja auch noch ausländische Akteure im Land.
Ja, wir haben immer noch Nester vom IS, vom Islamischen Staat, die auch noch nicht ganz befriedet sind. Wir haben ausländische Akteure, wir haben eben die Kurden, wir haben die Drusen, die nach Unabhängigkeit streben, die am liebsten sogar sich bei Israel sehen würden. Also al-Julanis Machtanspruch ist noch nicht befriedigt, weil er genau weiß, dass es noch viele Konfliktherde im Land gibt. Syrien war und ist schon immer ein Vielvölkerstaat, multiethnischer Staat, ein multireligiöser Staat. Man muss halt immer Kompromisse schaffen. Ich bin wahrlich kein Freund des abgesetzten oder davongejagten ehemaligen Präsidenten Bashar al-Assad. Unter der Assad-Familie haben wir sehr gelitten. Mein Vater wurde inhaftiert, gefoltert. Das war auch der Grund, warum meine Mutter dann mit mir wieder zurück nach Deutschland gegangen ist. Also ich bin weiß Gott kein Fan von Assad. Das ist ein Verbrecher. Aber was er verstanden hatte, ist, dass er den Minderheiten, religiösen wie ethnischen, signalisiert hat, wenn ihr meine Macht nicht in Frage stellt, die Baath-Partei nicht in Frage stellt, dann könnt ihr ein gutes, auskömmliches Leben haben. Und anders geht es in Syrien nicht. Und das muss al-Julani auch verstehen, wenn er das Land tatsächlich einen will, wie er verspricht, dann muss er alle ins Boot holen und nicht nur leere Versprechungen machen.
Wie eingangs gesagt, wollte al-Julani eigentlich gestern nach Berlin kommen, mehrere Tage sogar. Das Treffen wurde ja eben verschoben. Wie gestaltet sich denn das Verhältnis von Syrien zu Deutschland und dem Westen derzeit?
Ich hatte erwartet, dass es wenigstens ambivalent sein würde, aber tatsächlich kriegt man da wirklich zu Kreuze vor einem Dschihadisten. Die EU hatte bereits im Frühling wirtschaftliche Sanktionen gegen Syrien aufgehoben, auch was die Finanzen angeht. Also man lechzt hier einerseits nach den Bodenschätzen, die man vielleicht ja mit ausbeuten, mit verdienen kann. Und auf der anderen Seite hat al-Julani natürlich einen sehr großen Trumpf in der Hand, nämlich die Rücknahme der syrischen Migranten. Aber ich denke, dass dieses Spiel sich nicht ausgeht. Man kann mit einem Terroristen, mit einem Verbrecher nicht die gleiche Basis teilen wie mit einem demokratisch legitimierten Staatsoberhaupt. Und das wird Europa, das wird vor allem Deutschland auf die Füße fallen.
Im Vordergrund steht für Deutschland ja auch der Wunsch, mehr Syrer in ihr Heimatland abzuschieben, vor allem wenn es um straffällige syrische Staatsbürger geht. Sehen Sie dieses Ziel denn näher rücken oder ist das mit Herrn al-Julani überhaupt machbar?
Al-Julani hat bereits Kooperation angekündigt, was die Rücknahme von syrischen Migranten angeht, weil er natürlich auch auf weitere internationale Legitimierung hofft, auch natürlich auf Fördergelder aus der EU, aus Deutschland konkret. Diesen Posten darf man nicht vernachlässigen. Er braucht Geld, er muss das Land wieder aufbauen, die gesamte Infrastruktur. Es sind tatsächlich auch vereinzelte Syrer wieder zurückgekehrt, aber die Mehrheit der syrischen Migranten hier denkt nicht einmal daran, zurückzukehren. Viele von ihnen, die 2015, 16 gekommen sind, sind ja bereits eingebürgert. Die holen sogar ihre Familien nach Deutschland. Viele von ihnen wissen, sie werden in kürzester Zeit eingebürgert. Also solange man hier keine wasserdichte Abkommen unterschrieben hat, steht Deutschland noch in der Stellung eines Bittenden.
Können Sie denn den Hintergrund der aktuellen Regierung verstehen oder zumindest nachvollziehen, wenn man sagt, wir müssen mit irgendjemandem in Syrien verhandeln, wenn es denn um die Rücknahme von syrischen Migranten geht? Oder lehnen Sie das komplett ab, weil Sie sagen, auch mit dieser Regierung, vor allem mit dieser Übergangsregierung, darf man nicht verhandeln?
Vor ein paar Jahren hätte ich Ihnen geantwortet, ganz radikal, darf man nicht verhandeln. Mittlerweile hat das Alter, vor allem die Realpolitik, mich eingeholt. Und ich sehe das durchaus, dass man mit dem arbeiten muss, was man zur Verfügung hat, dass man auch mit so einem Verbrecher reden muss. Allerdings sehe ich in Deutschland keinen erhobenen Zeigefinger. Ja, das muss die große Bedingung sein, die man an Al-Joulani stellen muss, dass eben Menschenrechte eingehalten werden, dass niemand verfolgt wird aufgrund seiner Religion, seiner Ethnie, seiner Meinung vor allem. Es muss ganz klar sein, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Und solange ich da nicht eine hundertprozentige Zusage und vor allem sehe, dass es umgesetzt wird, gibt es keine Verhandlungsbasis. Und darauf sollte Deutschland bestehen. Man soll auf jeden Fall hier auf dem demokratisch-rechtsstaatlichen Boden bleiben und das von dem Gegenüber auch einfordern.
Sagt die Journalistin Leyla Mirso. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Parteienlandschaft in Großbritannien ist im Umbruch. Die regierende Labour-Partei liegt in Umfragen nur noch auf Platz 3 und auch bei den Tories gibt es massive Probleme. Die Konservativen haben aktuell auch mit einer innerparteilichen Auseinandersetzung zu kämpfen. Über das politische Erdbeben spreche ich darum jetzt mit unserer Großbritannien-Korrespondentin Sabine Beppler-Spahl. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Frau Beppler-Spahl, die Tories sind derzeit Oppositionsführer. An der Parteispitze hat es nun ja eine überraschende Wendung gegeben, kann man sagen. Was ist da passiert?
Naja, vor 2 Tagen ist Robert Jendrick ausgetreten aus der Partei, beziehungsweise bevor er ausgetreten ist, ist er suspendiert worden von der Parteivorsitzenden Kimmy Badenoch und ist dann am gleichen Tag noch zu Reform UK übergetreten, zu der Partei von Nigel Farage. Ich meine, wir hatten viele Übertritte aus der Tory-Partei in den letzten Jahren. Es ist ein Riesenproblem für die Partei, aber Robert Jendrick ist jetzt nicht irgendjemand, sondern er war der Kandidat, der die Partei führen sollte vor einigen Jahren, der in einer Kampfabstimmung mit Kimmy Badenoch damals eingetreten ist. Er war Senior Minister, er hatte also hohe Ministerien noch in der alten Regierung inne. Er war Schattenjustizminister. Man muss sich das ungefähr so vorstellen als Parallele, wie wenn jetzt Jens Spahn ankündigen würde, er geht zur AfD. Also so ungefähr ist dieses Erdbeben. Es zeigt eigentlich einmal mehr, wie Sie ja gesagt haben, die Aushöhlung dieser uralten konservativen Partei in England. Man darf nicht vergessen, es ist die älteste Partei der Welt faktisch, 1813 gegründet. Die Wurzeln gehen noch bis ins 17. Jahrhundert zurück. Und das ist einfach ein Riesenerdbeben. Das heißt, dieses alte System, Zwei-Parteien-Landschaft, ist komplett erschüttert in England. Alles dreht sich so ein bisschen um diese neue Reform-UK-Partei, die so ein bisschen die Sonne Firmament ist, an der sich alle orientieren müssen. Und das hat es nochmal wieder deutlich gemacht.
Wie hat sich Robert Jendrick denn selbst geäußert? Also warum war er mit seiner Partei nicht mehr zufrieden und warum zieht es ihn in neue Gewässer?
Ja gut, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Die einen sagen, was natürlich immer passiert, wenn jemand, der so tief in einer Partei drinsteckte und er hat auch eine sehr, sagen wir mal, liberal-konservative Geschichte. Er war eigentlich ursprünglich mal ein Unterstützer von David Cameron, der sehr verachtete David Cameron, der ja Premierminister noch vor der Brexit-Abstimmung war. Dann heißt es, so ein Mann tritt jetzt aus mit großem Brimborium, macht er das nur aus Karrieregründen, das sagen die einen. Die anderen sagen, nein, nein, er hat sich tatsächlich verändert, er hat in den letzten Jahren sich öfters geäußert. Es ist unterdessen rausgekommen, dass er das schon seit September wohl plant. Er selber sagt, dass er zu dem Schluss gekommen ist, dass die Tory-Partei sich nicht mehr ändern wird, dass sie die Zeichen der Zeit nicht erkennt, dass sie keine Partei mehr ist, der die Menschen vertrauen können, was natürlich stimmt, das hat man ja bei den letzten Wahlen gesehen. Und dass die maßgeblichen Stimmen in der Tory-Partei, zu der er allerdings selber auch gehörte, einfach nicht in der Lage sind, das Ruder umzureißen und eine wirklich neue Politik anzubieten, eine Politik, die das aufgreift, was die meisten Menschen von dieser Partei verlangen. Und er hat dann also gesagt, er möchte die Rechte wieder vereinen. Die Tory-Partei würde die Rechte zersplittern. Und um diese Rechte zu vereinen, ist er eben jetzt rübergewechselt zu Nigel Farage.
In den aktuellen Umfragen liegt Reform UK von Nigel Farage bei rund 30%, Tories und Labour bei unter 20. Was macht denn Reform UK richtig bzw. die anderen falsch?
Ursprünglich war es natürlich so, dass es die absolute Schwäche der anderen Parteien ist, die diese neue Partei so stark gemacht hat. Also die tiefe, tiefe Enttäuschung nach der langen, langen Tory-Herrschaft, die dann auch nicht mal Dinge wie die Umsetzung des Brexits richtig hinbekommen hat und so weiter und so fort, sich innerlich total zerstritten war. Bei den letzten Wahlen hat ja Labour gewonnen. Das wurde dann gesagt, die hatte große neue Aufstieg der alten Labour-Partei, was natürlich vollkommener Quatsch war. Also Labour liegt noch hinter den Tories. Keir Starmer ist der unbeliebteste Premier, den es überhaupt jemals in England gegeben hat. Seine Zustimmungswerte liegen ungefähr bei 18%. Also es geht gar nicht mehr schlechter. Reform UK spricht ganz einfach die Themen glaubhaft an, die die Leute beschäftigen. Das heißt die illegale Immigration, den Niedergang der Wirtschaft, die Abschwächung der Schulbildung, also alle möglichen Themen, die den Leuten wirklich auf den Nägeln brennen. Und sie stellen unterdessen für viele Menschen einfach eine glaubhafte Opposition dar. Also eine Opposition, ohne die die großen Missstände, wie viele Leute es sehen, einfach nicht angesprochen würden. Und man weiß auch, Nigel Farage hat ja von Anfang an eine wichtige Rolle auch bei dem Brexit gespielt. Eine Sache, die das Establishment, auch das politische Establishment, außer ein paar in der Tory-Partei und der Labour-Partei nie so richtig anfreunden konnten, wo die Parteien sich wirklich sehr stark gespalten haben. Da gibt es zum Beispiel bei Reform UK überhaupt keine Debatte. Das heißt, sie sagen, sie möchten England auf diesen unabhängigen Weg weiterführen. Sie möchten die Chancen, die dieser Ausstieg aus der EU ihnen geboten hat, die die anderen Parteien ihrer Meinung nach nicht ausreichend ausgenutzt haben, das möchte Reform UK alles angehen. Ja, und sich stellen unterdessen für viele Leute einfach eine glaubhafte Alternative und eine Partei, die eine gute Politik macht, dar.
Sie haben gerade schon von den niedrigen Beliebtheitswerten von Premier Keir Starmer gesprochen. Wie wird denn die aktuelle Regierung in der Bevölkerung grundsätzlich wahrgenommen? Was tuschelt man?
Boah, man tuschelt gar nicht mehr, man sagt das schon offen, ne? Dass Keir Starmer hat einfach überhaupt keinen Respekt mehr bei den Leuten. Er ist jemand, der gilt als unglaublicher Wendehals. Zum Beispiel das Budget letztes Jahr ist eine Sache, wo er gesagt hat, wir brauchen Kürzungen, wir möchten Steuern erhöhen. Dann ging es eben wieder rückwärts, weil es solche großen Proteste gegeben hat. Dann hat er die leidliche Sache mit den Bauern angefangen, seine Regierung zumindest, die gesagt hat, sie wollen eine Erbschaftssteuer für Höfe. Da gab es dann die Bauernproteste, dann hat man wieder einen Rückzug gemacht. Dann hat man gesagt, das war ja eines seiner großen Versprechen, dass man die illegale Immigration, und in England geht es vor allen Dingen in der Debatte eben um diese illegale Immigration, obwohl das nicht der größte Teil der Migration ist, aber es ist doch ein wichtiger Teil, die Boote, die sogenannten Small Boats, die über den Kanal kommen, die hat er versprochen, wird er zurückdrängen. Stattdessen sind jetzt die Zahlen raus, dass im Jahr 2025 diese Migration nochmal wieder zugenommen hat, bei über 42.000 liegt, 13% höher als das Jahr davor. Er ist einfach auch ein glückloser Kandidat. Er ist ein Technokrat, der nicht mal die technokratische Politik unter Kontrolle bekommt. Das ist das, was die Leute sagen. Er ist weder politisch charismatisch, er hat keine Vision. Aber selbst das, was er als Technokrat verspricht, das schafft er nicht. Ein Beispiel, er hat jetzt so ähnlich wie übrigens auch unser Bundeskanzler Merz so um Weihnachten rum gesagt, er möchte sich jetzt ganz mal auf die Innenpolitik konzentrieren, nachdem er auch so ein bisschen versucht hat, seinen Ruf mit der Außenpolitik aufzupolieren, eine Annäherung an die EU, was ihm auch viele sehr übel nehmen übrigens. Und dann sagt er das, kündigt das groß an und in dem Moment spricht dann das Ganze in außenpolitischen Krisen auf, ne? Diese Iran-Geschichte, dass die Trump-Fragen. Er ist einfach ein Kandidat, der einfach als glücklos, als nicht durchsetzungsfähig, als visionslos angesehen wird.
Also Kritik an ihm auf allen Ebenen. Für Aufsehen, da sorgte vor wenigen Tagen auch eine ganz bestimmte Entscheidung, nämlich die der britischen Regierung, der konservativen Bloggerin Eva Vladinger-Broek die Einreiseerlaubnis zu entziehen. Mit welcher Begründung geschah dies?
Sie hat das ja auch gepostet. Sie ist ja eine bekannte Person auf der identitären Rechten. Sie hat dieses ETA, was alle Europäer brauchen, benötigen, dieses Electronic Travel Authorization, das hatte sie bekommen. Sie war ja im September auch in England, wo sie bei der Demonstration von Tommy Robinson gesprochen hat. Dieses ETA ist ihr jetzt also entzogen worden. 3 Tage vorher hatte sie ein recht unflätiges Post wohl bei X gepostet über Starmer, wo sie ihn als bösartigen, verachtungswürdigen Mann bezeichnet hat. Also viele Leute sagen, das hat auch was damit zu tun. Also es sind 3 Dinge, die man ansprechen kann, die in der Kritik stehen. Das erste ist der Hinweis, egal was man von dieser Frau hält, dass es zeigt, dass die Regierung in manchen Fällen eben doch die Grenzen scheinbar kontrolliert. Das heißt, die Leute sagen, Moment mal, wir haben hier 42.000 illegale Migranten, unter denen zumindest ein Teil kriminell ist, die dann auch in Hotels untergebracht werden. Es hat ja auch große Proteste letztes Jahr gegeben. Und dann heißt es, oh je, wir können nichts dagegen machen. Es ist einfach ein Problem, an dem arbeiten wir schon seit vielen Jahren. Und dann kommt eben diese Frau. Die Einreiseverweigerung wurde damit begründet, dass es hieß, not conducive to public good, also nicht förderlich für das öffentliche Wohl sei ihre Einreise. Und die Leute sagen, Moment mal, was für eine Bedrohung stellt denn diese Frau dar? Der zweite Kritikpunkt ist natürlich, dass man sich fragt, was für Prioritäten hat eigentlich diese Regierungsdame, dass sie dieser Frau die Einreise entzieht oder versagt, die Einreisegenehmigung entzieht. Aber es einen anderen Skandal jetzt gerade vor ein paar Wochen gegeben hat, im Dezember, als ein Ägypter mit britischer Staatsbürgerschaft, der mehrere Jahre in Ägypten im Gefängnis war, sein Name ist Ala Abdel El Fattah, nach England einreisen durfte. Der war sicherlich ungerechtfertigterweise in Ägypten im Gefängnis, wurde im September dann nach großen Kampagnen auch in England entlassen, hat 2021 erst die englische Staatsbürgerschaft wohl noch im Gefängnis bekommen von der britischen Regierung. War von September bis Dezember in Ägypten, ist im Dezember eingereist in England, wurde dann groß begrüßt auch, also zumindest verbal von Keir Starmer, der gesagt hat, er freut sich, dass Abdel El Fattah jetzt endlich wieder bei uns ist. Und dann stellte sich aber raus, dass dieser Mann also alles andere als ein unbeschriebenes Blatt und harmloser Kämpfer für die Freiheit ist, sondern da tauchten dann Tweets von ihm auf, die er vor einigen Jahren gepostet hatte, wo er gesagt hat, man sollte Zionisten töten, die britische Polizei gehört ermordet, er hat sich auch als Rassist bezeichnet, weil er Weiße nicht mag und so weiter. Also es taucht dann ein Tweet nach dem anderen auf und die Leute dann gesagt haben, wie kann es sein? Ich meine, dass er im Gefängnis war, war schlecht, aber warum ist er nicht in Ägypten geblieben? Er ist ja freigelassen worden, der Mann hat eigentlich hier nichts zu suchen. Der Punkt ist einfach, wo liegen die Prioritäten dieser Regierung? Es war eine peinliche Sache auch wieder für Keir Starmer, er hat sich entschuldigt, kann aber keinen Rückzieher mehr machen. Naja, und der dritte Kritikpunkt ist natürlich auch, dass man sagt, es geht vor allen Dingen darum, dass sie nicht sprechen soll bei den Demonstrationen von Tommy Robinson. Der hat eine weitere Demonstration geplant im Mai. Im Mai sind 2 größere wichtige Wahlen in England, nämlich die Wahl in Wales und in Schottland. Und es ist offensichtlich auch, dass man fürchtet, dass sie dort spricht. Und dann heißt das, wieso überlässt unsere Regierung es nicht uns und den Wählern in England, ihre Meinung zu bilden. Wir haben das Recht, als Bürger alle zu hören. Wir können uns doch selber dann aussuchen, ob wir das annehmen, was sie sagt, oder nicht annehmen. Es ist einfach wieder ein Beispiel der Einschränkung des Autoritarismus einer Regierung, die meint, sie wüsste es besser als die Bevölkerung selber.
Was den Fall Frau Vladinger-Broek angeht, so ist das ja durchaus auch als Eingriff in die Presse- oder Meinungsfreiheit zu bewerten. Nun ist Großbritannien in Europa ohnehin eines der führenden Länder, was Zensur oder Überwachung durch die Regierung angeht. Wohin bewegt sich das Land bei dem Thema aktuell?
Ja, da gibt es immer ganz interessante Streitigkeiten, auch zwischen mir und meinen britischen Freunden und Partnern. welches Land schlimmer ist, ob Deutschland schlimmer ist oder Großbritannien schlimmer ist. Also für uns sieht es oft so aus, dass England ganz besonders schlimm ist, weil wir da auch immer die Berichte sehen von Leuten, die dann Besuch von der Polizei bekommen wegen irgendwelcher Tweets, die sie gepostet haben. Die Engländer sagen, Deutschland ist trotzdem noch viel schlimmer, weil hier es einfach auch gesetzlich viel besser verankert ist, die Einschränkung der Meinungsfreiheit durch zum Beispiel Paragraph 188 Strafgesetzbuch und so weiter. In England gibt es eben diese Verwarnungen. Tja, es ist eigentlich, kann man sagen, ein bisschen am Scheideweg. England hat ja auch die Free Speech Union zum Beispiel, die sich vor einigen Jahren gegründet hat, die sehr, sehr erfolgreich in England ist, die immer wieder Verstöße gegen die freie Meinungsäußerung öffentlich macht. England hat eine sehr große Bewegung gegen Verstöße der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit. Also Regierungen, die das versuchen durchzusetzen, kommen in der Regel nicht gut an. Und das sieht man ja auch an Keir Starmer. Das ist auch ein Kritikpunkt an ihm. Es ist einfach ein Kampf. Es ist einfach ein, man kann fast sagen, ja schon ein jahrhundertalter Kampf. Und immer wieder ist die Frage, welche Seite setzt sich durch? Kurzer Satz noch, Eva Fladingerbrook war ja in England eigentlich überhaupt nicht bekannt. Kaum jemand kannte sie, außer eben in dieser Szene. Und natürlich wird jetzt auch bemerkt, dass dieser Fall sie über Nacht doch sehr viel bekannter gemacht hat. Was auch diese Zweischneidigkeit dieser Zensur zeigt und eben auch die Probleme zeigt, die die Regierung hat, wenn sie solche Maßnahmen versucht durchzusetzen.
Sagt unsere Großbritannien-Korrespondentin Sabine Bepler-Spahl. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ich danke auch.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Corona-Zeit hat für viele Menschen einen politischen und auch gesellschaftlichen Wendepunkt markiert. Staatliche Maßnahmen richteten sich gegen Freiheit und Grundrechte. Das Leben wurde von politischen Entscheidern auf den Kopf gestellt. Und für viele ist bis heute unklar, auf welcher wissenschaftlichen Basis diese Maßnahmen erlassen wurden und wie viel politisches Kalkül dahinter steckte. Vor wenigen Tagen ist es einem Journalisten nun gelungen, die bislang geheimen Corona-Protokolle der Berliner Senatsverwaltung zu bekommen. Und die liefern einen einzigartigen Einblick in die Zustände dieser Zeit. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit dem Mediziner Dr. Wolfgang Wodak. Schönen guten Tag.
Hallo, Herr Jobmann.
Herr Wodak, die Dokumente stammen aus der Corona-Anfangszeit, genauer gesagt zwischen Februar 2020 und August 2021. Welches Licht werfen Sie auf den Berliner Krisenstab?
Ja, ich habe einen Schreck gekriegt. Habe sie noch nicht ganz durchlesen können, aber ich habe den Eindruck, das war ein Chaos, was da lief. Und das, was da besprochen wurde, in vielen Sitzungen immer wieder, regelmäßig, da wurden Zahlen zitiert, aber nicht bewertet richtig, sondern man hat da irgendwie was übernommen und hat offenbar noch nicht mal die Zahlen des Robert-Koch-Instituts dann gewürdigt, die ja die ganze Zeit drüber einen sehr guten Eindruck gaben von der Entwicklung von wirklich Kranken. Denn wenn wir so etwas beobachten oder wenn wir den Verdacht haben, dass da irgendwas Besonderes ist, ein Ausbruch, eine Epidemie und das Risiko einschätzen wollen, da ist ja das Erste, dass man fragt, werden denn mehr Menschen krank oder sterben mehr Menschen als durchschnittlich? Und da werden immer nur Zahlen genannt, aber es wird kein Vergleich genannt. Ist es mehr als normalerweise, als im letzten Winter oder den Wintern davor? Es wird überhaupt nicht erwähnt, sondern es werden Zahlen verglichen, die sich natürlich verändern im Laufe einer Grippesaison immer. Und das ist schon mal dilettantisch, was man da dann ja diskutiert hat. Und das Zweite ist denn, was zählt man denn da überhaupt? Was sind das denn für Fälle? Auch das wurde nicht problematisiert. Das Robert-Koch-Institut hat ja die meldepflichtigen Fälle definiert. Und als meldepflichtige Fälle, das waren einmal positive PCR-Tests oder Labornachweise, wie es genannt wurde. Meistens waren es positive PCR-Tests bei Leuten, die Grippesymptome hatten. Und das Zweite, was auch meldepflichtig war, war, wenn die Menschen keinen positiven PCR-Test hatten, aber eine Grippe hatten. Und wenn sie mal Kontakt mit jemand gehabt hatten, der einen positiven PCR-Test hatte. Auch das war ein Fall. Das dritte waren Leute, die waren gesund, waren beschwerdefrei oder symptomlos, asymptomatisch, wie es hieß, und die hatten einen positiven PCR-Test. Diese drei Arten von Fällen wurden gemeldet. Und bei allen drei Arten ist es der PCR-Test, der gemeldet wird. Und da wissen wir, dass der eigentlich nichts aussagt über Erkrankung und nichts aussagt auch über Infektiosität, dass der also überhaupt irrelevant ist für eine Beurteilung einer epidemiologischen Lage. Da muss man zählen, wie viele Leute sind denn mehr krank geworden als sonst. Das hat man nicht gemacht. Und da fehlt überhaupt die vergleichende Beurteilung einer Risikosituation, fehlt völlig. Außerdem wird auch keine Differentialdiagnose mehr gemacht. Das heißt, gibt es vielleicht auch andere Erreger, die die Symptome machen? Auch das ist nicht beachtet worden. Man hat immer nur den Corona-Test gemacht, Influenza und andere Erkrankungen, die gleichen Symptome machen. Das sind ja über 100 verschiedene Viren, die gleiche Symptome machen können. Die wurden überhaupt nicht berücksichtigt. Das heißt, es ist extrem dilettantisch, was da gelaufen ist. Ich muss sagen, als Amtsarzt, der ich ja 13 Jahre lang ein Gesundheitsamt geleitet habe, schäme ich mich für das, was da gelaufen ist. Und ich weiß, ich bin in der Zeit 2020 auch angerufen worden von Kollegen aus Gesundheitsämtern, auch aus Berlin sogar. Die haben mich angerufen und sagen, ich halte das nicht mehr aus, diesen Blödsinn, was wir da mitmachen müssen. Die haben sich richtig beschwert und waren völlig unter Druck, was sie nun machen sollen, wie sie sich da verhalten sollen. Die taten mir leid.
Eine große Rolle sollen die Berliner Gesundheitsämter gespielt haben. Hieß es damals immer wieder, sie sind sehr stark überlastet. Wie ist mit den Gesundheitsämtern bei den Corona-Protokollen, bei den jetzt veröffentlichten? Wie sind die zu Worte gekommen?
Ja, die haben Fälle geschildert und haben Situationen geschildert und haben dann gesagt, ja, es sind jetzt mehr Alte und jetzt sind mehr Junge. Und dann haben sie einen Verdacht geäußert häufig, dass die Jungen, eben weil sie nicht so diszipliniert sind oder weil sie dann feiern oder so, häufig gefährdet sind, die sind völlig irrelevant für die Einschätzung. Und die absoluten Zahlen, die da genannt werden, auch von den Gesundheitsämtern, die sind, was die Erkrankungszahlen angeht, und das waren ja dann immer die Fälle, nicht die Erkrankungen, die waren völlig unauffällig. Im Herbst war dann mal ein bisschen mehr, da gab es dann Probleme. Also nach der Sommersaison fing man ja so im Oktober besonders an, ganz stark zu testen und hat dann das Pflegepersonal und das Krankenhauspersonal regelmäßig bei Dienstantritt getestet. Und je mehr man testet, umso mehr positive Tests hatte man in der Statistik der Testpositivität, das heißt, wie viel Prozent der Teste waren denn positiv, da gibt es in dieser Zeit, also Ende des Jahres 2020, gibt es Regionen in Deutschland, die haben 30-40% positive Tests gehabt und die waren mit Sicherheit fast alle falsch positiv. Das heißt, das passt überhaupt nicht zu den Erkrankungszahlen. Was passiert ist, ist ja, dass viele alte Leute gestorben sind ab Oktober. Da haben wir eine Übersterblichkeit bei alten Leuten. Und das spiegelt sich auch ein bisschen in den Protokollen wieder, diese Sorge, dass ja in den Heimen die Situation sehr, sehr hart wurde, sehr, sehr problematisch wurde, weil da dann das Personal wegfiel. Die haben diesen positiv getestet, dann arbeitsfähiges Personal gekommen, waren dann in Quarantäne und fehlten dann in der Pflege. Und das spielte auch eine Rolle dann, was die Krankenhauseinweisung anging. Auch das kann man aus den Protokollen sehen, dass vermehrt alte Leute dann in die Krankenhäuser kamen, weil die in Pflegeheimen die einfach dann dahin verlegt haben, weil sie nicht mehr genug Personal hatten. Aber da war auch nicht viel Personal in den Krankenhäusern, da war das gleiche Problem. Krankenhäuser hatten eine Schwierigkeit, die Leute wieder in die Altenheime zurückzuverlegen. Das Problem der Zurückverlegung, wird in dem Protokoll mehrfach erwähnt. Und das ist klar, wenn die Pflegeheime sagen, wir schaffen das nicht, unsere Leute sind alle in Quarantäne. Also das war eine künstlich herbeigeführte Notlage. Und da sind viele alte Menschen gestorben in der Zeit, weil ja auch die Angehörigen nicht helfen durften. Da gab es ja dann diese ganzen Verordnungen und nach Zusatzverordnungen, das waren ja 8 oder mehr Zusatzverordnungen, die dann immer wieder die Beschränkungen wieder neu definierten. Und da war dann eben auch die Beschränkung, die Besuchsbeschränkung, dass man seine Angehörigen in den Pflegeheimen nicht besuchen durfte. Und dass es ganz stark eingeschränkt wurde. Und das hat natürlich zu viel Elend geführt und auch dazu geführt, dass Menschen unterversorgt waren, nicht genug zu trinken bekamen und in ihrem Kot und ihrem Urin im Bett liegen mussten und auch gestorben sind. Also da ist ganz viel Elend passiert, gerade in der Zeit. Und das ist der Herbst, Winter 2020 gewesen, der die alten Leute dann sehr belastet hat. Das kann man in den Protokollen so ein bisschen wiederfinden, aber es wird nicht relativiert, die Ursache wird nicht dargestellt.
Was ist denn Ihre Einschätzung? Waren die Corona-Maßnahmen in Berlin eher politischer Natur oder resultierten auch aus einer medizinischen Fehleinschätzung?
Die waren nur politischer Natur. Das wurde medizinisch gar nicht richtig eingeschätzt. Es wurde ja über Differentialdiagnose überhaupt nie gesprochen. Es wurde über die Validität der Testergebnisse nicht gesprochen. Was sagen denn diese positiven Tests? Was sind denn diese Fälle überhaupt? Auch das wurde nicht diskutiert. Es wurde auch nicht diskutiert, ob mehr Menschen sterben als in den Vorjahren. Es wurde auch nicht über die Plausibilität von Übertragungswegen, Übertragungsarten diskutiert. Die Diskussion ist absurd, die man da wieder erkennen kann. Und das sind häufig nebensächliche Dinge, die dann die Besprechungen dort dominiert haben. Die Rolle der Ausländer zum Beispiel und die Rolle der jungen Leute und welche, dass die Partys feiern. Und ja, wo man auch merkt, welche Vorurteile dann da bei den Beteiligten eine Rolle gespielt haben und welche Aufmerksamkeit in diesen vom Senat dann veranstalteten Sitzungen.
Die aktuellen Corona-Protokolle in Berlin, die gehen ja zurück auf eine Anfrage des freien Journalisten Martin Rücker. Er hat sie der Öffentlichkeit nun zugänglich gemacht. Warum ist vieles aus dieser Zeit bis heute unbekannt, nicht veröffentlicht, immer noch im Geheimen?
Naja, vielleicht schämen sich auch viele, die das mitgemacht haben heute. Und inzwischen wird das ja immer klarer, dass das ein Fehlalarm war. Es wird ja in den Protokollen, geht es auch hervor, welche Rolle die Bundeswehr gespielt hat, die dann zur Hilfe gerufen wurde, als es in den Heimen immer schlimmer wurde. Da wurden ja Soldaten plötzlich mobilisiert, die dann in die Heime gingen. Und nachher auch die Impfteams, das waren ja auch Soldaten, die mit den Spritzen kamen. Das Ganze ist also gelaufen in einer Art und Weise, dass man bei den betroffenen Angestellten im Gesundheitswesen in Berlin den Eindruck hatte, dass die so ein bisschen, na, da müssen wir wohl mitmachen, gefühlt haben. Das ist wohl etwas gewesen, was von irgendwoher kam und dann haben sie nur diskutiert, wie sie damit umgehen sollen, haben das aber nicht in Frage gestellt. Wobei ja natürlich der Gesundheitsschutz eine Sache der Länder ist und das Land Berlin ist dasjenige, was zuständig ist für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung Berlins. Und wenn von der WHO irgendwelcher Unsinn kommt, dann muss das inhaltlich bewertet werden. Man kann das nicht einfach so jawohl sagen und das nachmachen und einfach dem folgen. Die Verantwortung bleibt bei den Leuten in den Gesundheitsämtern und in der Gesundheitsverwaltung der zuständigen Behörden im Land, also in Berlin in diesem Fall. Und das ist überhaupt nicht wahrzunehmen, dass die das kritisch irgendwann mal diskutiert hätten.
Sagt der Mediziner Dr. Wolfgang Wodak und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Da nicht für.
Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe wieder am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Alle Infos zu unserem Programm und zu den Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie bei uns online auf kontrafunk.radio. Und hier noch ein Programmtipp. Heute zu Gast in unserem Kontrafunk-Journal persönlich ist der Journalist und Schriftsteller Harald Martenstein. In seinen Essays und Kolumnen über das Leben und Sterben verrät er immer auch etwas über sein eigenes Leben. Und er ist überzeugt, Literatur stärkt im besten Fall das Denkvermögen. Mehr dazu heute bei Persönlich um 8 Uhr und um 14 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.